herzlich willkommen zu Teil 3 der Predigtreihe zu Jakob. Mit dem Titel Jakob, der versöhnte Betrüger. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an Viktor, auch wenn er gerade oben ist, für seine Vorarbeit von diesen drei Predigten. Und ich freue mich, heute gemeinsam mit euch die Fortsetzung dieser Geschichte anzuschauen.
Ich starte direkt mit einem, diesen Jakob zu segnen, noch bevor der irgendeine Leistung bringen konnte, bevor er sich irgendwas verdienen konnte. Ja, sogar noch bevor er geboren wurde. Dass Gott segnete, daran konnte er dann auch später selbst durch seinen Betrug nichts, ja, er konnte es nicht verhindern, dass Gott segnet. Und das zeigt einfach, wie groß Gottes Gnade ist. Aber Jakob hat auch die Konsequenzen seines Betrugs, ja, erlebt. Nämlich sehen wir das in 1. Mose 25 bis 27, diesen Jakob, der sich den Segen durch Lug und Trug erschleichen wollte, aber auch die Konsequenzen in Kapitel 28, nämlich die Trennung von seiner Familie. Er musste fliehen. Und in Bethel hatte Jakob dann seine erste Begegnung mit Gott und Gott sagt ihm trotz allem den Segen zu. Er sprach Gutes über sein Leben aus und wenn Gott spricht, dann passiert es auch. Und als nächstes haben wir dann in Kapitel 29 bis 31 den schuftenden Jakob in Haran, dem Wohnort seiner Verwandten. Aus diesem Habenichts kommt er zu seinen Verwandten und das Einzige, was er im Gepäck hatte, das war eigentlich dieses Versprechen von Gott und aber auch eine Menge von Zweifeln. Und er stellt in Haran fest, dass dieser Segen von Gott nicht automatisch bedeutet, dass das Leben einfach ist. Jakob schuftet 14 Jahre für seine Familie und dann weitere 6 Jahre, wo er vermögend wird. Und dabei, haben wir letzte Woche gehört, war er diesem Babywettbewerb seiner Frauen ausgesetzt. Und auch sein Onkel, der betrog ihn immer wieder um seinen Lohn. Und obwohl Jakob seinen Verwandten so total ausgeliefert zu sein scheint, wirkt Gott im Hintergrund. Und Gott segnet. Jakob geht hier als Gewinner hervor, diese Geschichte mit den Schafen und so. Und Jakob kommt zu dieser einen Erkenntnis, allein Gott war es, der ihm diese Steine aus dem Weg geräumt hat und daraus was Gutes gebaut hat. Und so wie Jakob haben auch du und ich den Segen Gottes und seine Liebe nicht verdient. Wir können Gott durch keine gute Tat bestechen. Aber, auch sehr tröstlich, wir können auch durch keine schlechte Tat ihn davon abhalten, uns zu segnen. Und auch wenn wir scheinbar selbst irgendwie für unser Glück verantwortlich sind, Gott ist es doch, der im Hintergrund wirkt und segnet. Und für diesen Segen sind diese zwei Bibelstellen hier, die ich jetzt noch vorlese, echt zentral. Denn es geht um Christus. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte. Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. So sollte durch Jesus Christus der Segen, der Abraham zugesagt wurde, zu allen Völkern kommen, damit wir alle durch Vertrauen und Glauben den Geist erhalten, den Gott versprochen hat. Und Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Christus für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Also, Jakobs Lebensabschnitt in Haran ging vorbei und Gott begegnet ihm ein zweites Mal. Und er sagt zu ihm, kehre in das Land deiner Vorfahren und zu deinen Verwandten zurück. Ich werde dir beistehen. Der Streit mit Laban wurde dann beigelegt, ein Friedensbund wurde geschlossen und als Mittelloser kam er ja eigentlich nach Haran, aber als reicher, gesegneter Mann kehrt er jetzt zurück. Und unser Textabschnitt ist von Kapitel 32 bis 33 in 1. Mose und der Schauplatz wechselt. Jakob ist jetzt auf dem Rückweg. Er zieht zurück nach Kanaan zu seiner Familie, wohl wissend, dass er seinem Bruder Esau begegnen wird, der ihn töten will, sobald der Vater gestorben ist. Erstens, Jakob hat, Gott hat einen Auftrag an Jakob und Jakob gehorcht. Lass uns heute in dieser Predigt anschauen, wie dieses Spannungsfeld ist, in das Jakob da gerät. Einerseits hat er hier Gottes Zusage, ich werde dir beistehen. Und auf der anderen Seite hat er auch diese Angst vor seinem Bruder, vor Esau, der einfach so rachsüchtig ist. Und er erlebt einfach hier diese Spannung zwischen den beiden Sachen. Und dann kommen wir zu Jakobs veränderter Identität, wo wir das in der Geschichte sehen. Denn Gott hat Jakob ja diesen Auftrag gegeben, geh zurück. Und was muss er jetzt bei diesem Auftrag tun, denkt er sich? Sich vielleicht still und heimlich an Esau vorbeischleichen? Geht irgendwie nicht, weil diese ganze Meute an Kindern und diese großen Herden, die fallen irgendwo auf. Also läuft es auf so eine direkte Konfrontation hinaus. Aber vielleicht kann er ja beeinflussen, wie diese Konfrontation dann läuft. Deswegen findet Jakob jetzt heraus, wo sein Bruder steckt und schickt Boten zu ihm hin und lässt ihm sagen, dein ergebener Diener Jakob lässt dir sagen, ich bin die ganze Zeit über bei Laban gewesen und komme jetzt zurück. Ich habe reichen Besitz erworben, Rinder, Esel, Schafe, Ziegen, Sklavinnen und Sklavinnen. Ich lasse es dir, meinem Herrn, melden und bitte, dass du mich freundlich aufnimmst. Das ist mal eine diplomatische Botschaft. Aber wo ist jetzt hier der alte Jakob geblieben? So demütig war er doch vorher nicht. Und diese Boten, die kommen jetzt zurück zu Jakob und die melden, Jakob, wir haben deinen Auftrag ausgeführt. Ach übrigens, Esau ist bereits auf dem Weg zu dir mit 400 Mann. Tja, und da bekommt es Jakob jetzt mit der Angst zu tun. Wie würden wir da reagieren? Bei so einer Botschaft. Lasst uns Jakobs Reaktion und seinen Plan anschauen. Erstens, er teilt seinen Besitz, seine Karawane, seine Leute in zwei Lager auf. Er denkt sich, falls die eine niedergemetzelt wird, dann kann 50% vielleicht noch überleben. Dann, Jakob betet zum Gott seiner Väter. Er betet, Herr, du Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak. Du hast zu mir gesagt, kehr in deine Heimat und zu deiner Familie zurück. Ich beschütze dich und lasse es dir gut gehen. Ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, so viel Gutes getan und deine Zusage wahrgemacht hast. Ich besaß nur einen Wanderstock, als ich den Jordan überschritt. Und nun komme ich zurück mit zwei großen Karawanen. Rette mich doch jetzt vor meinem Bruder Esau. Ich habe solche Angst vor ihm. Er wird uns alle umbringen, auch die Frauen und Kinder. Du hast mir doch versprochen, ich beschütze dich. Ich lasse es dir gut gehen. Deine Nachkommen sollen wie der Sand am Meer werden, den niemand zählen kann. Was ist dieses Gebet für ein Unterschied zu dem ersten Gebet, was wir auf seiner Hinreise nach Haran finden? Jakob, der kehrt als Diener zurück. Und seine Angst bringt ihn dazu, zu Gott zu flehen, zu beten. Und irgendwo ist das ja was Positives. Und dann stellt Jakob noch ein Geschenk zusammen. Ein gewaltiges Geschenk. Was wollte er damals damit bewirken? Wollte er sich Esaus Gunst irgendwo erkaufen? Weil für sein Erstgeburtsrecht hat er mit einem Linsengericht bezahlt. Den Erstgeburtssegen kaufte er für ein Wildbret. Für seine Familie und seinen Besitz schuftete er 20 Jahre lang. Und jetzt ist die Frage, wie kauft man sich die Liebe eines Bruders zurück? Ich sag's euch, 200 Ziegen, 200 Schafe, 20 Ziegenböcke, 20 Schafböcke, 30 Kamelstuten mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen, und noch 10 Esel. Diese Herden, ganz schön groß, sollen jetzt vorausziehen und seinen Bruder günstig stimmen. Es schuldet so den Versuch, vielleicht nimmt mein Bruder mich freundlich auf. Und Jakob denkt sich, wahrscheinlich vielleicht merkt Esau durch diese Geschenke, dass ich nichts von ihm brauche und dass ich nichts von ihm will. Viertens, Rückzug. Jakob reagiert mit Rückzug. Er überquert mitten in der Nacht den Fluss Jabok. Zwischen sich und Esau bringt er seine Familie, seinen ganzen Besitz und den Fluss. Er allein bleibt zurück. Hat er Angst? Hatte Gott ihm nicht versprochen, dass er bei ihm sein würde? Doch was passiert jetzt? Jakob wird angegriffen. Ein Mann kämpft mit ihm. Es ist ein Ringkampf, ein langer Kampf. Und beide scheinen gleich stark zu sein. Es wird schon langsam hell und der Gewinner steht immer noch nicht fest. Wer kämpft denn da mit ihm? Ein Mann? Gott selbst? Jesus? Hosea 12, Vers 4 bis 5 erklärt diese Stelle. Und da steht, schon im Mutterschoß hielt er, also Jakob, die Ferse seines Bruders. Und in seiner Manneskampf kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. Wenn wir uns die Bibel anschauen, wie begegnete Gott da Menschen? Abraham, der war ein Wanderer. Gott begegnet ihm als Wanderer. Josua war ein Heerführer. Gott begegnet ihm als General. Und Jakob, er kämpfte. Und Gott begegnet ihm als Kämpfer. Ist es wichtig, gegen wen Jakob hier wirklich kämpft? Ich denke, noch wichtiger ist es, worum es in diesem Kampf hier letztlich geht. Wie Jakob kämpft. Er kämpft nämlich verbissen. Und er bekommt sogar in diesem Kampf so einen fürchterlichen Schlag auf seine Hüfte. Und trotzdem klammert er sich weiter fest. Lass mich los, es wird schon Tag, sagt sein Gegner. Und Jakobs Antwort ist, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Wow. Nach all diesen Jahren spielt Gottes Segen für Jakob immer noch so eine große Rolle. Gott hatte ihn bereits gesegnet und nun tut er es wieder. Und Jakob geht verändert aus diesem besonderen Kampf hervor. Wie heißt du? Fragt Gott ihn. Und der Name einer Person, der spiegelte damals noch viel mehr so wirklich den Charakter eines Menschen wider. Der Name war eng verknüpft mit der Identität. Wer war jemand? Man könnte diese Frage auch so verstehen. Wer bist du? Was ist deine Identität? Und Jakob antwortet, ich bin Jakob. Das heißt Fersenhalter oder Betrüger. Wer bist du? Was würdest du Gott antworten, wenn er dich heute nach deinem Namen fragt? Ich heiße Franziska und eine Übersetzung davon ist die Freie, ob das immer so passt. Eine andere Übersetzung ist kleine Französin. Französin passt nicht, klein schon. Die Frage ist, bist du auch ein Jakob? Betrügst du andere und auch dich selbst? Bist du die Person, für die du dich ausgibst? Jakob ist hier an einem Tiefpunkt in seinem Leben. Hinter ihm liegt Haran, da kann er nicht mehr hin zurück. Vor ihm liegt sein Bruder, vor dem er Todesangst hat. Auf der einen Seite ist der Tod und auf der anderen Seite aber auch dieses Versprechen von Gott, ich will dich segnen und mit dir sein. Und Jakob merkt, dass er es hier mit dem Gott Abrahams und Isaaks zu tun hat. Er kämpft mit diesem Gott und er kämpft um den Segen Gottes und er lässt nicht los. Schon im Mutterleib ging es ihm um den Segen. Dafür hat er sein Leben lang gekämpft, gelogen und betrogen. Und dann fragt Gott ihn ganz persönlich, wer bist du? Und Jakob ist hier ehrlich. Er gibt zu, ich bin Jakob. Ich bin derjenige, der sein ganzes Leben lang gelogen und betrogen hat. So ein echtes Selbsteingeständnis. Und da, wo Jakob sich endlich bewusst wird, wer er ist und es auch zugibt, es eingesteht, da, wo er weint und um den Segen bettelt, da, wo er sich nur noch an Gott festhält und sich nur auf Gott verlässt, nicht auf seine eigenen hinterlistigen Pläne, da passiert was ganz Wunderbares, nämlich Jakob bekommt einen neuen Namen, eine neue Identität. Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Was bedeutet dieser Name? Zum einen steckt da El drin, Gott, und Yisra, das kommt von der Wurzel Sarah, nämlich herrschen, kämpfen. Gott kämpft, Gott herrscht, also quasi Gott möge herrschen. Wer bist du? Bist du auch Israel? Herrscht Gott in deinem Leben? Gott schafft hier etwas Neues im Leben von Jakob. Für Jakob geht die Sonne auf. Ein neuer Tag, ein neuer Name, eine neue Identität und ein neues Zeichen, eine Erinnerung, an das er sich für sein restliches Leben immer erinnern würde. Jakob hinkt auf einem Bein. Und auch seine Nachfahren, die Israeliten, haben dann, um sich an diese Nacht hier zu erinnern, diesen Muskel bei den Tieren über dem Hüftgelenk nicht mehr gegessen, um sich eben auch daran zu erinnern. Und bei jedem weiteren Schritt, den Jakob von nun an geht, wird er erinnert, ich bin ein Gotteskämpfer. Ich kämpfe auf der Seite Gottes. Gott soll in meinem Leben herrschen. Hast du für dich so eine Erinnerung daran, wer du bist? Hast du es täglich vor Augen? Und bestimmt es auch irgendwo dein Handeln? Denn nicht unser Handeln macht uns zu dem, wer wir sind. Nein, das, was wir sind, bestimmt unser Handeln. Und so oft vergessen wir doch, wer wir eigentlich sind und handeln nicht entsprechend. Jakobs versöhnte Begegnung. Ein neuer Tag, ein neuer Jakob. Und eine neue Begegnung. Er hat jetzt eine ganz andere Herangehensweise. Jakob blickt auf und er sieht Esau, seinen Bruder. Was sieht er noch? 400 weitere Männer, ganz schön viele. Was hat sich denn jetzt geändert? Jakob, der bleibt nicht alleine zurück. Er zieht sich nicht mehr zurück, sondern er stellt sich ganz nach vorne. Er stellt seine Familie zum einen ganz nach vorne und er selbst geht ganz vorne ran. Jakob flieht nicht mehr. Er versteckt sich nicht mehr hinter seinen beiden Karawanen. Er geht ganz nach vorne, übernimmt die Verantwortung. Und er stellt sich seinem Bruder und so, wie er reagieren würde. Und er fällt 7-mal vor seinem Bruder nieder, auf die Erde, bis er eben zu seinem Bruder kommt. Und diese Spannung in der Begegnung ist echt kaum auszuhalten. Auf der einen Seite diese 400 bewaffneten Männer und auf der anderen Seite Jakobs Karawanen und Jakobs Familie. Und so haben Jakobs Kinder ihn wahrscheinlich auch noch nie gesehen. So demütig, aber gleichzeitig so mutig. Was ist mit unserem Papa über Nacht passiert, fragen Sie vielleicht. So kennen wir ihn gar nicht. Weil Jakob ist tatsächlich ein neuer Mensch. Er ist ein Kämpfer Gottes. Er hat sich selbst unter die Herrschaft Gottes gestellt. Und wenn Gott jetzt zu ihm sagt, du sollst gehen, dann geht er auch. Und dann passiert es. Esau geht einen Schritt nach vorne und noch einen Schritt und noch einen. Er wird immer schneller, beginnt zu laufen. Er kommt näher und immer näher. Jakob kniet auf dem Boden im Staub und er hört, wie sein Bruder näher kommt. Er schaut hoch und was sieht er? Er sieht seinen Bruder mit offenen Armen auf ihn zukommen. Er sieht keinen zornigen oder hasserfüllten, rachsüchtigen Bruder. Nein, er sieht einen Bruder, der sich freut, seinen Bruder zu sehen. Und sie fallen sich beide in die Arme und sie weinen. Sie weinen vor Freude. Jakob, dem fällt bestimmt so ein riesiger Stein vom Herzen. Ein Stein, der in diesen 20 Jahren zu einem riesigen Berg gewachsen ist. Und dann, nachdem auch Jakobs Familie den Esau endlich kennengelernt hat, kommt es zu einem interessanten Dialog. Was wolltest du denn mit den Herden, die du mir entgegenschicktest? Fragte Esau seinen Bruder. Ich wollte dir, meinem Herrn, ein Geschenk machen, damit du mich freundlich aufnimmst, erwiderte Jakob. Lieber Bruder, sagte Esau, ich habe selbst genug, behalte es nur. Nein, nein, sagte Jakob, wenn du mir wieder gut bist, musst du mein Geschenk annehmen. Wie man vor Gott tritt, um Gnade zu finden, so bin ich vor dich getreten und du hast mich freundlich angesehen. Darum nimm mein Geschenk an. Gott hat mir Glück gegeben, ich bin sehr reich geworden. Und Jakob drängte seinen Bruder so lange, bis er alles annahm. Also Jakob erkennt hier in der Freundlichkeit von Esau auch Gottes Güte. Und für Jakob ist dieses Geben nicht länger so ein Bestechungsgeschenk, sondern ist ein Dankgeschenk, auch an Gott. Er ist dankbar. Und dieser Dialog hier ist ziemlich typisch orientalisch. Das gibt es auch heute noch, weil ein Nein da nicht immer Nein bedeutet. Weil letztlich nimmt der Esau trotz seines vorigen Neins, nimmt er dieses Geschenk an. Von einem Feind nahm man kein Geschenk an, von einem Freund schon. Und so ist also diese Versöhnung wirklich komplett. Das Geschenk wurde übergeben. Und Esau bietet jetzt auch etwas an, nämlich Schutz. Aber Jakob lehnt ab. Für ihn ist es schon genug gewesen, dass sein Bruder ihn freundlich aufnimmt. Für ihn scheint es zu wissen, wenn weiterhin alles gut ist zwischen ihnen. Jakob weiß, dass er unter Gottes Schutz steht. Und so trennen sich diese beiden Brüder jetzt wieder. Esau zieht zurück in seine Heimat, wo er wohnt, und Jakob zieht weiter nach Kanaan, dorthin, wo sein Vater immer noch wohnt. Jakob zieht jetzt weiter, sicher seinem Ziel entgegen. Über Sukkot, wo er sich ein paar Hütten baut, zog er weiter in den Süden und er kommt in die Nähe von Sichem. Eine Stadt, die ein gewisser Hamor gebaut hat, wo er sich ein Stück Land kauft, ein freies Feld vor der Stadt, er schlägt dort seine Zelte auf. Und dort finde ich sehr spannend, er errichtet einen Altar und er gibt diesem Altar einen Namen, nämlich Gott ist der Gott Israels. Gott ist der Gott Israels. Gott ist nun nicht nur länger der Gott Abrahams und Isaaks, seiner Väter, sondern er ist nun auch der Gott Jakobs, auch der Gott Israels, wie sein neuer Name ist. Jakob, er floh mittellos aus Kanaan ohne Gott. Er kommt zurück mit einer großen Familie, großem Besitz. Doch sein größter Besitz ist Gott. Jahwe ist nun auch sein Gott. Gott hatte ihm versprochen, ihn zu segnen. Und Gott hielt auch sein Versprechen. Und am deutlichsten wird das in der Geschichte, die wir heute gesehen haben, in dieser versöhnten Beziehung zu seinem Bruder. Ach, am Ende wird doch immer alles gut, oder? Jakob ist jetzt hier wohlbehalten wieder zurück im Land Kanaan. Er hat seine Familie, er hat Besitz, hat ein Stück Land gekauft. Gott ist mit ihm. Ach, was könnte da noch schief gehen? Ein Happy End? Nein, noch ist die Geschichte von Jakob nicht ganz zu Ende. Alles scheint hier friedlich und sicher, doch es ist nicht, wie es scheint. Am Horizont, da lauern dunkle Wolken. Die Gefahr für Familie Jakob, die lauert vor den Zelten. Wird Jakob diese Gefahr erkennen und sie abwehren können? Das erfahrt ihr im nächsten Teil dieser Predigtreihe. Vermutlich müsst ihr darauf noch ein bisschen warten. Lasst mich noch einmal die wesentlichen Punkte aus der Predigt nennen. Jakob erhält den Auftrag, von Gott wieder zurückzukehren. Und Jakob gehorcht, wohlwissend, dass eine Konfrontation mit seinem Bruder unausweichlich ist. Und er ist in diesem Spannungsfeld. Einerseits Gottes Zusage und andererseits die Angst vor seinem Bruder. Jakob, er begegnet Gott. Und er wird verändert. Er erhält einen neuen Namen, eine neue Identität. Dort, wo er vor Gott kapituliert und in Tränen ausbricht, dort erringt er einen Sieg. Einen Sieg auch über sich selbst. Und der veränderte Jakob begegnet seinem Bruder. Er erhält seinen Bruder zurück. Er erlebt Versöhnung. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist an diesem Punkt sogar besser als während der Schwangerschaft. Ich habe ein paar Fragen zum Nachdenken mitgebracht. Wer bist du? Was ist deine Identität? Und hast du schon vor Gott kapituliert? Dir eingestanden, dass es ohne Gott nicht geht? Erkannt, dass an Gottes Segen alles gelegen ist? Gott kann auch dir heute eine neue Identität geben. Eine Identität, die kein Zeugenschutzprogramm jemals geben könnte. Es ist das Zeugenschutzprogramm Jesu. Und er führt diesen wunderbaren Tausch durch. Er nimmt unsere Sünden, unsere Fehler, unser verkorkstes Dasein und büßt dafür am Kreuz mit seinem. Und im Gegenzug bietet er dir seine Gerechtigkeit an, die vor Gott gilt, und somit das ewige Leben. Und als deine neue Identität darfst du Kind Gottes sein. Und so wie wir eben in dem Video, in dem Lied gehört haben, wer bin ich, dass der Herr der ganzen Welt meinen Namen kennt, dass er meine Sünde sieht und mir wieder vergibt. Und letztlich, ich bin dein. Das können wir dann sagen. Und dann ist auch die Frage, wie zeigt sich diese Identität als Kind Gottes ganz praktisch in unserem Leben? Und dazu noch 1. Johannes 3, Vers 10. Man kann also erkennen, wer ein Kind Gottes ist und wer ein Kind des Teufels ist. Wer Gottes Recht ignoriert, stammt nicht von Gott. Und wem geschwisterliche Liebe fehlt, auch nicht. Der Jakob bekam eine neue Identität. Und diese Identität drückte sich auch in seiner Beziehung zu seinem Bruder aus. Geschwisterliche Liebe ersetzt hier Hass, Rache, Lug und Betrug. Wie drückt sich deine Identität aus? Liebst du deine Geschwister? Liebst du die anderen Kinder Gottes? Liebst du die Gemeinde als die Familie Gottes? Und wo gibt es vielleicht noch Streit zwischen dir und anderen Geschwistern? Wo musst du dich vielleicht sinnbildlich 7-mal verneigen? Und Versöhnung ist nicht einfach. Sie braucht nämlich 2 Dinge: Mut und Demut. Was hindert dich, den ersten Schritt zu machen? Vielleicht kennt ihr den Satz: Auch wenn man einander vergeben hat, wird es nie wieder wie vorher sein. Die Geschichte von Jakob und Esau, die zeigt, dass es sogar besser sein kann. Es kann sogar besser werden durch Versöhnung. Gott kann das schenken. Und so wie Jakob können dann auch wir sagen, ich bin wirklich gesegnet. Amen.